Sport der Wissenschaft. Ein Podcast rund um die Themen Sport und Gesundheit.
Hey, ich habe hier irgendwie eine neue Sportart entdeckt.
Gesundheit. Was ist das eigentlich? Wissen wir das nicht alle?
Spoiler. Mit den Widersprüchen der Zeit und der Gesellschaft auseinanderzusetzen.
Eine Initiative des Zentrums für Hochschulsport der Goethe-Universität Frankfurt. Und nun viel Spaß bei einer weiteren Folge von Sport der Wissenschaft.
Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zum heutigen Austausch mit Kevin Sota. Mein Name ist Sabrina Liedtke und ich bin studentische Hilfskraft beim Zentrum für Hochschulsport der Goethe-Universität Frankfurt. Wir werden über neuronale Nervenweiterleitung in Niedersprunglandungen sprechen. Dazu hat Kevin Sota seine Masterarbeit mit dem Titel Contribution of Presynaptic Inhibition Pathways to 1A Afferent Depression in Soleus Muscle During Drop Landings, oder zu Deutsch, Einfluss der präsynaptischen Hemmung auf die verringerte Erregbarkeit der 1a afferenten Nervenbahnen des Soleusmuskels in Niedersprunglandungen verfasst. Bevor wir starten, möchte ich für die ZuhörerInnen Kevin Sota noch kurz vorstellen. Er absolvierte 2020 seinen Bachelor of Science in Sportwissenschaft an der Ruhr-Universität in Bochum. Im Anschluss begann er seinen Master of Science in Sport und Exercise Science for Health and Performance, ebenfalls auch an der RUB. Seine Studie wird er dieses Jahr auch beim ECSS, also das ist das European College of Sport Science, in Paris vorstellen. Derzeit arbeitet Kevin als leitender Sportwissenschaftler in der Bewegungsanalyse einer Physiotherapiepraxis mit angeschlossener orthopädischen Arztpraxis bei OrthoActive. Kevin, schön, dich heute dabei zu haben, mit dir zu sprechen und in einen wissenschaftlichen Austausch zu gehen. Wie kamst du denn zu deinem Thema und was findest du dahinter denn spannend zu erforschen?
Sabrina, danke dir und dem Zentrum für Hochschulsport für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen. Es war tatsächlich ein ziemlicher Prozess, der mich zu dem Thema geführt hat. Angefangen hat es vermutlich schon 2020 mit meiner Bachelorarbeit. Und zwar übe ich den Sport Parkour aus, hobbymäßig definitiv. Zu diesem Thema habe ich dann auch die Kinetik und Kinematik von Niedersprunglandungen in Parkourläufern untersucht. Das gesamte Thema sowie die Literatur haben mich dabei so fasziniert, dass ich über den gesamten Master hinweg gerne weiter daran arbeiten wollte und auch immer noch will eigentlich. So habe ich dann, wie so typisch bei Millennials, Gen Z oder was auch immer, eine Seite auf sozialen Medien zum Thema der Wissenschaft in Parkour aufgemacht. Darüber habe ich dann auch Kontakt zu Professor Dr. Sidney Gros-Prêtre aus Frankreich, einem der führenden Wissenschaftler in dem Bereich Parkour, aufbauen können. Als es dann soweit war, sich für das Thema im Master zu entscheiden, habe ich kurzerhand Dr. Gros-Prêtre angeschrieben und eine Kooperation vorgeschlagen, die er glücklicherweise annahm. Bei dem Thema selber war ich mir wie bei der Betreuerauswahl sehr sicher, dass ich das selber vornehmen wollte. Demnach habe ich dann die Literatur, welche mich wie bereits erwähnt sowieso schon sehr interessiert hat, gewälzt, bis ich irgendwie auf eine Literaturlücke gestoßen bin. Dabei hat mich besonders das Thema der motorischen Kontrolle von Landungen sehr angesprochen, da es ein Bereich war, über den ich zuvor sehr wenig gelesen habe. Letztendlich ist das Thema, welches ich damals herausgearbeitet habe, dasselbe geblieben. Allerdings hat sich über die Zeit und durch mangelnde technische Realisierbarkeit meine Herangehensweise an meine Hypothese und meine Frage leicht geändert.
Okay, ich bin mir sicher, es wird aufschlussreich zu erfahren, welche Herangehensweise du nun gewählt hast. Vorneweg, kannst du uns aber gerne noch etwas zum organisatorischen Kontext deiner Masterarbeit berichten. Du hast mir bereits auch mitgeteilt, dass es sich bei deiner Studie um ein ziemlich großes Kooperationsprojekt mit anderen Universitäten handelt. Vielleicht kannst du dazu gerne noch was sagen.
Ja, natürlich. Hier gab es natürlich auch einige Besonderheiten. Natürlich wollte ich vorerst mit Dr. Gros-Prêtre zusammenarbeiten und auch in seinem Labor in Besançon, Frankreich sein und ihn auch am besten in Person kennenlernen. Aus diesen Gründen habe ich dann im Sommer 2022 den gesamten experimentellen Teil der Studie in Frankreich durchgeführt. Falls jemand der Zuhörer etwas Ähnliches plant, kann ich hier einen Hinweis geben. Erasmus Plus Praktikum ist zwar offiziell nicht ganz für den Zweck gedacht, aber mit einer simplen Unterschrift des Betreuers erlaubt es doch eine ganz gute Finanzierung der Arbeit im Ausland, ohne noch arbeiten zu müssen.
Ah, okay, sehr interessant. Ja, vielen Dank für das Inkenntnissetzen, wie deine Studie da in dem Zusammenhang entstanden ist. Damit steigen wir auch ins Thema ein und ich überlasse dir gerne das Wort.
Danke dir. Vorerst, das gesamte Thema könnte vereinfacht vielleicht mit dem Stichpunkt neuronale Kontrolle des Dehnungsreflexes in Niedersprunglandungen zusammengefasst werden. Und genau hier würde ich gerne auch bereits weiter ausholen. So ziemlich jeder im Bereich Sport weiß, was Niedersprünge sind. Der Absprung von einem erhöhten Gegenstand mit folgender Landung ohne weitere Ausweich- oder Gleichgewichtsschritte. Allerdings ist der Dehnungsreflex eventuell dem einen oder anderen etwas unbekannter. In erster Linie ist dies, wie der Name sagt, ein Reflex, also eine unwillkürlich gesteuerte Aktion unseres Körpers, welche neuronal vermittelt wird. Bei dem Dehnungsreflex werden spezielle Sensoren in unseren Muskeln angesprochen, die sogenannten Muskelspindeln. Die reagieren dann auf Dehnung, aber auch auf Dehnungsgeschwindigkeit und sind ein Teil unserer menschlichen Propriozeption, unserer Wahrnehmung der Lage im Raum. Von den Muskelspindeln wird bei Dehnung dann ein elektrischer Reiz über die 1a afferenten Nervenbahnen zum Alpha-Motoneuron im Rückenmark gesendet. Wenn dieser Reiz einen Schwellenwert übertritt, wird dieser hier weitergeleitet in die efferenten Nervenbahnen und erreicht von dort den Muskel selber, welcher sich auf Basis des elektrischen Reizes anspannt. Dieser gesamte Prozess dauert je nach Entfernung des Muskels in Frage nur einige Millisekunden.
Vielleicht kann ich auch an der Stelle oder würde gerne für die ZuhörerInnen ein Bild davon schaffen, was Kevin Sota sozusagen hier erklärt. Und zwar ist der Patellasehnenreflex ein ganz klassisches Beispiel dafür oder für die Funktion von Dehnungsreflexen, die viele unter Ihnen bestimmt auch schon ausprobiert haben. Und zwar mit einem kleinen Schlag auf die Patellasehne, wodurch eben eine Kontraktion des Musculus quadriceps femoris, also der Streckmuskulatur des Oberschenkels, ausgelöst wird. Wie können wir uns jetzt aber den Reflexmechanismus beim Haarreflex vorstellen?
Ja, genau. Und zwar ist es so, dass wir den Dehnungsreflex selber nicht so einfach messen können. In Ruhe kann man den Muskel, wie du schon gesagt hast, super reizen, tolle Verbildlichung, kennt man ja typisch vom Arzt. Aber die Reaktion ist dann auf dem EMG nicht so richtig sichtbar. In Ruhe noch so halbwegs. Mhm. Allerdings kann dieselbe Vorhergehensweise bei fortlaufender Bewegung wenig hilfreich sein, da die Muskelaktivität der Bewegung die Reflexreaktion überschattet. Um nun den Reflex messen zu können, nutzen Wissenschaftler dann halt den von dir gerade erwähnten Hoffmann-Reflex oder Haarreflex. Das ist ein elektrophysiologisches Äquivalent zum Dehnungsreflex. Dabei wird der periphere Nerv stimuliert. Für den Wadenmuskel Soleus ist das der Tibialisnerv in der Kniekehle, der auch den Wadenmuskel selber innerviert. Die Reaktion kann hierbei dann auf dem Oberflächen-EMG des Soleus selbst während Bewegung wahrgenommen werden. Und tatsächlich zeigt der Haarreflex hier kongruent zum Dehnungsreflex Aufgaben und Bewegungsphasen abhängige Veränderungen. Zum Beispiel ist der Dehnungsreflex ja super wichtig für Bewegungen in unserem Körper, wie zum Beispiel den Gang. In der Schwungphase des Gangs ist der Dehnungsreflex gehemmt und in der Standphase ist der Dehnungsreflex verstärkt. Dass wir das nicht in unserem Alltag einfach überall spüren, liegt daran, dass die Erregbarkeit je nach Bewegung zugeschnitten ist von unserem Körper und dann in vielen Fällen gehemmt wird. Also wir können nicht einfach jeden Muskel jetzt gerade dehnen und dann spannt der sich einfach an. Es wäre wahrscheinlich messbar, aber wir nehmen es nicht so wahr. Und diese bewegungs- und phasenabhängige Veränderung erfolgt auch über dieselben Nervenbahnen wie der Dehnungsreflex selber beim Haarreflex. Erst die Afferenz zum Alpha-Motoneuron im Rückenmark, dann die Efferenz zum Muskel selber. Deshalb wird er auch als Untersuchungswerkzeug eingesetzt, um die Erregbarkeit der Nervenbahnen des Dehnungsreflexes zu messen. Allerdings gibt es ein paar Besonderheiten hier. Der Haarreflex umgeht die Muskelspindeln. Die müssen also nicht erregt werden, aber werden auch nicht erregt. Also man kann da keine Erregung mehr messen. Auch der Haarreflex selber ist wesentlich reaktiver auf diverse neuronale Einflüsse, die ihn hemmen oder verstärken, als der Dehnungsreflex. Diese wären beispielsweise die reziproke Hemmung, Hemmung des Muskels durch den Antagonisten, die rekurrente Hemmung, die Hemmung des Muskels durch die eigene Aktivität oder halt die relativ komplexe präsynaptische Hemmung, welche ich dann auch untersucht habe.
Und vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auf die bestehende Literaturlücke hinweisen. Du hast ja gesagt, dass du auch eine Studie durchgeführt hast, die ja so noch nicht in dem Rahmen entstanden ist. Vielleicht kannst du auch erklären, wie sich das dann entwickelt hat.
Ja, in der aktuellen Literatur wurde immer angenommen, dass die Muskelaktivität der unteren Extremitäten in Niedersprunglandungen vor dem Bodenkontakt von dem visuellen System kontrolliert werden. Also wir sehen, dass wir jetzt gleich Bodenkontakt machen wollen, also spannen sich Trizeps surae, Tibialis anterior, Quadrizeps vorher an, basierend auf der subjektiven Wahrnehmung der Absprunghöhe und der angenommenen Landungsgeschwindigkeit und natürlich das Ganze im Zusammenhang mit der individuellen Erfahrung. Allerdings ist man sich dann in der Literatur nicht ganz im Klaren, ob die Muskelaktivität nach dem Bodenkontakt rein durch die supraspinalen Zentren, also das Gehirn, und demnach dem visuellen System gesteuert werden, oder ob der Dehnungsreflex vor allem im Soleusmuskel der Wade ebenfalls eine Rolle spielt. Bis dato wurde gezeigt, hauptsächlich von der Gruppe um Christian Leukel und Wolfgang Taube und der Gruppe um Mark Leil herum, dass der Haarreflex nach Bodenkontakt gehemmt wird im Vergleich zur Flugphase. Wenn jetzt Niedersprunglandungen mit Dropjumps, also dem Niedersprung gefolgt von direktem Absprung nach Bodenkontakt, verglichen werden, ist sichtbar, dass der Haarreflex in letzterem, also in den Dropjumps, nicht gehemmt wird, während er aber in Niedersprunglandungen gehemmt wird. Es wurde also die Vermutung aufgestellt, dass der Dehnungsreflex in Landungen gehemmt wird, um den Körper zu schützen. Das ergibt auch definitiv Sinn. Wenn wir Dropjumps ausführen, wollen wir möglichst viel Muskelaktivität in der Wade, um uns beim folgenden Absprung möglichst weit nach oben zu katapultieren. In Landungen hingegen wollen wir extra Aktivität vermeiden. Stattdessen wollen wir die Energie des Absprungs und der Flugphase möglichst gut und sanft absorbieren. Wodurch diese Hemmung allerdings jetzt zustande kommt, ist relativ unklar. Es wird vermutet, dass das Gehirn kurz vor dem Bodenkontakt ein Signal runtersendet zum Soleusmuskel und dem sagt, hey, diesmal bitte kein Reflex. Einer dieser Wege, den das Gehirn dabei nehmen kann und auch der in der Literatur angesehenste, ist halt die präsynaptische Hemmung. Also die Hemmung der Reizweiterleitung noch bevor diese im Alpha-Motoneuron im Rückenmark ankommt. Das wurde allerdings noch nie getestet. Bis jetzt. Meine Hypothese war dann, dass die präsynaptische Hemmung kurz nach dem Bodenkontakt zunimmt im Vergleich zu der Flugphase und demnach den Haarreflex nach dem Bodenkontakt hemmt.
Okay, spannend. Du kannst jetzt gerne auch darauf eingehen, wie du das denn jetzt auch dann tatsächlich durchgeführt hast.
Tatsächlich war das relativ komplex. Ich habe eine Methodik verwendet, die so erstmalig noch nicht verwendet wurde in dem Zusammenhang. Ich werde aber das versuchen, so kurz und knapp zu halten wie möglich.
Du kannst auch gerne ausführlich darauf eingehen, das ist kein Problem.
Mal sehen, worauf ich gleich noch eingehen werde. Ja. In der Methodik habe ich, wie gesagt, alles erstmal in Frankreich durchgeführt. Also ich konnte da erfolgreich 15 Teilnehmer testen. Ja, ich habe mehr getestet, aber erfolgreich waren es 15, 3 Frauen und 12 Männer. Gemessen habe ich dabei erstmal die Gelenkwinkel des Fußgelenks, des Knies und der Hüfte in der sagittalen Ebene. Das Oberflächen-EMG von Soleus, dem medialen Gastrocnemius, dem Tibialis anterior und dem Vastus medialis. Und dann habe ich einige elektrische Stimulationen genutzt. Vorerst natürlich habe ich den Tibialisnerv stimuliert. Der befindet sich in der Kniekehle. Ich glaube, das habe ich vorher schon erwähnt. Und der ist zuständig für den Haarreflex im Soleus. Damit also meine Hauptvariable. Die Haarreflexreaktion davon ohne zusätzliche Stimulationen war also immer mein Referenzwert für alles, was jetzt noch kommt. Dann habe ich den Soleus-Haarreflex mit 2 weiteren Stimulationen konditioniert. Und zwar einmal mit dem gemeinsamen Fibularis-Nerv oder Common Fibular Nerve, welcher den Tibialis anterior ansteuert. Dafür wird die Stimulationselektrode knapp unterhalb des Fibularköpfchens angesetzt. Und wenn jetzt hier der Fibularis-Nerv kurz vor, so ungefähr 20 Millisekunden vor dem Tibialis-Nerv geschieht, dann kommt es zu einer Ansteuerung des präsynaptischen Systems und zu einer Hemmung des Soleus-Haarreflexes, der sogenannten D1-Hemmung. Also quasi Fibularis- und Tibialis-Nerv zusammen bedeutet, der Haarreflex geht runter. Zweitens habe ich dann noch den Femoris-Nerv verwendet, welcher den Quadrizeps ansteuert. Dafür wird die Stimulationselektrode in das femorale Dreieck angesetzt. Bei Stimulation dessen, kurz nach dem Tibialisnerv, kommt es zur Verstärkung des Soleus-Haarreflexes, der sogenannten heterogenen Verstärkung. Also hier dann Stimulation von beiden Nerven zusammen führt zu einem erhöhten Haarreflex. Immer im Vergleich zur Referenz. Ich habe dabei beide verwendet, da jede einzelne Methodik diverse Fehlerquellen aufweist, die ich so versucht habe zu minimieren. Die Stimulationen wurden dann während 3 Zeitpunkten ausgeführt. Erstens im ruhigen Stand, zweitens in der Flugphase nach Absprung, also so 30 bis 0 Millisekunden vor der Landung, und drittens 30 bis 60 Millisekunden nach dem Bodenkontakt. Hierbei wurden dann in jeder Phase der Referenzhaarreflex mit den konditionierten Haarreflexen verglichen. Für die Niedersprünge und vor allem für das exakte millisekundengenaue Timing habe ich dann den Versuchsaufbau noch selbst angefertigt. Mit Hilfe des Versuchsaufbaus habe ich letztendlich eine 60 cm hohe Box und eine 20 cm niedrige Box gehabt mit inkludierten Messgeräten und konnte dann die Flugzeit der Teilnehmer nach den 40 cm Flughöhe auf die Millisekunde genau messen und eben auch die Nervstimulation in den Zeitfenstern 30 bis 0 Millisekunden vor und 30 bis 60 Millisekunden nach Bodenkontakt abgeben. Es kam dann über das Experiment hinweg zu ungefähr 130 Niedersprüngen und 320 peripheren Nervstimulationen pro Teilnehmer. Zusätzlich habe ich immer noch einen Counter-Movement-Jump-Sprunghöhe vor und nach dem gesamten Experiment gemessen, um die Ermüdung einmal feststellen zu können, die eventuell stattfindet.
Eine Frage, die ich kurz dazu hätte, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, dass diese drei verschiedenen Messzeitpunkte, das heißt Ruhigstand, Flug- und Landungsphase oder Flugphase und Landung, direkt nach einem Sprung, also wurden praktisch direkt in dieser einen, wurden die alle zusammen dann aufgenommen während dem Einsprung oder wurden die immer versetzt?
Ah, ich verstehe. Also ich habe die alle getrennt voneinander gemessen, deshalb waren es dann so viele Sprünge im Endeffekt. Mhm. Ich hatte diverse Testungen, um festzustellen, mit welcher Intensität ich die Stimulation ausüben musste. Und dann habe ich 10 Tests im Stand gemacht, 10 Tests, während die runtergesprungen sind, mit Stimulation vor der Landung und 10 Tests mit Stimulation nach der Landung. Und das dann nochmal jeweils für Referenz, D1-Hemmung und heterogene Verstärkung.
Ah, okay, gut. Weil ich habe mir das jetzt gerade auch so vorgestellt, dass das praktisch drei Messungen pro Sprung stattfinden. Also direkt in einem. Aber gut, nee, ja. Das ist schon mal gut, vielleicht auch zu wissen. Genau, ja, du kannst gerne auch, bist du mit der Methodik fertig oder du kannst noch ein bisschen dazu was ausführen?
Soweit bin ich erstmal fertig damit. Was ich noch eventuell erwähnen würde, ist die Stimulation, deswegen wahrscheinlich auch die Verwirrung, das in einem Sprung durchzuführen. Also ich glaube, meine Teilnehmer fragen, ob die das machen würden, gibt keine besonders positiven Antworten. Okay. Die Stimulationen sind doch relativ schmerzhaft, vor allem die im femoralen Dreieck für den Quadrizepsnerv. Und das dann alles auf einmal, ich bin mir unsicher, ob das überhaupt vernünftige Ergebnisse geben würde, aber auf jeden Fall hätte ich keine 15 Teilnehmer gehabt, sagen wir es so.
Okay, alles klar. Ja, du kannst gerne auf die Ergebnisse eingehen. Ich bin gespannt, was du dabei herausgefunden hast.
Ja, zuerst einmal, ich habe die Counter-Movement-Jump-Höhe gemessen, um festzustellen, ob es eine generelle Ermüdung gab. Und in der Counter-Movement-Jump-Höhe gab es vor und nach dem Experiment bei den Individuen eigentlich keinen Unterschied. Ich glaube 0,1 Zentimeter. Das hat mich dazu erstmal angeregt, dass ich sagen konnte, die anderen Werte kann ich erstmal vergleichen miteinander.
Vielleicht kannst du auch ganz kurz für die ZuhörerInnen, die vielleicht nicht in dem Metier unterwegs sind, den Counter-Movement-Jump erklären.
Ja, den Counter-Movement-Jump habe ich auf einer Kontaktmatte gemessen. Bedeutet, die misst, wenn man draufsteht, abspringt und wieder aufkommt, die Zeit zwischen Absprung und Aufkommen. Und der Counter-Movement-Jump bezeichnet eigentlich nur den typischen Sprung, den wir immer durchführen. Also man steht gerade, ruhiger Stand, dann nimmt man sich eine Gegenbewegung nach unten, geht in eine Knie- und Hüftbeugung und dann schießt man nach oben und springt ab. Bei mir war das noch so, dass ich die Hände dafür akimbo an den Hüften hatte für meine Teilnehmer, damit möglichst wenig Variabilität durch den Armschwung noch mit reinkommen konnte. Genau, also die Counter-Movement-Jump-Sprunghöhe hat jetzt hier nicht zu einem Einfluss von Ermüdung geführt, also es gab keinen Unterschied vor und nach dem Experiment bei den Individuen und deswegen konnte ich dann meine Ergebnisse tatsächlich auch miteinander vergleichen.
Um nochmal hier kurz auch auf Ermüdung einzugehen, hätte ich jetzt nochmal ein paar Fragen und zwar, vielleicht können wir da insgesamt oder allgemein nochmal drauf eingehen, kannst du auf die Unterscheidung zwischen muskulärer und neuronaler Ermüdung eingehen, was sind sozusagen die Formen der Ermüdung, wie sind sie definiert und wie stehen die auch so ein bisschen im Verhältnis zueinander?
Jetzt bin ich gespannt, ob ich gute Definitionen hier hinbekomme. Also generell bezeichnet man Ermüdung ja als reversible Abnahme von Leistungsfähigkeit, sei es physiologisch oder psychisch. Dann kann hierbei unterschieden werden zwischen der Ermüdung des zentralen Nervensystems und der Ermüdung der Muskulatur. Das Letztere kann dann nochmals unterteilt werden in lokale und allgemeine Ermüdung, also einmal so ein Sechstel, ein Siebtel der Gesamtmuskelmasse oder mehr als ein Siebtel der Gesamtmuskelmasse ist ermüdet. Gekennzeichnet ist das dann grob gesagt davon, dass das innere Gleichgewicht des Körpers gestört wird und dadurch, dass Arbeit verrichtet wird, dieses Gleichgewicht immer weiter gestört wird. Also der Körper kann die Homöostase nicht aufrechterhalten, es kommt zu einem Überschuss an Stoffwechselabbauprozessen. Das äußert sich auf vielen Ebenen, beispielsweise Verarmung von Energiereserven oder Anhäufung von Stoffwechselendprodukten.
Und würde dann auch eine Ermüdung der Muskulatur, also erhöht sich da dann auch die Wahrscheinlichkeit für Schädigungen in der Muskulatur?
Also generell sind Schädigungen des Systems natürlich erstmal dadurch bedingt, dass die Muskulatur müde wird und die Bewegungsausführung schlechter wird. Also wir können die Bewegung nicht mehr so ausführen, wie sie ausgeführt werden sollte oder wie wir sie kennen. Und dadurch werden andere Muskeln dazugeschaltet und die werden eventuell überlastet. Es kommt zu Verletzungen. Oder wir haben natürlich den Muskelkater, also die Theorie, dass die Muskeln Mikrorisse bekommen und dadurch dann geschädigt werden. Das ist natürlich alles reversibel. Muskelkater dann eher innerhalb von einigen Tagen. Der Kraftverlust selber innerhalb von Minuten oder Stunden wieder reversibel.
Und wenn wir jetzt zurück zum Hoffmann-Reflex kommen, kann dieser ermüden?
Ja, ein Reflex, wie bereits erwähnt, ist ja eine unwillkürliche neuronale Reaktion des Körpers, welche sich auf die Muskeln einwirkt. Da beides neuronale und muskuläre Ermüdung möglich sind, ist auch eine Reflexermüdung eine logische Konsequenz. Tatsächlich nimmt allerdings bei lokaler Muskelermüdung, erstmalig zumindest, die Reaktion des Haarreflexes zu. Dann wird quasi ein höherer Haarreflex bei selbiger Kraftaufbringung verzeichnet. Das liegt vermutlich aber daran, dass der Körper die Muskelermüdung wettmachen will und somit zu einer höheren Rekrutierung greift. Wenn die psychische Ermüdung weit genug fortgeschritten ist, nimmt auch hier der Haarreflex wieder ab. Und zum Glück konnte ich dann bei mir mit Hilfe der Counter-Movements feststellen, dass das meine Ergebnisse erstmal nicht verzerren würde und ich die so gut miteinander vergleichen kann.
Okay, und was kam bei den Vergleichen dann sozusagen raus?
Ja, erstmal generell die Muskelaktivität war wie in der Literatur beschrieben. Das war schon mal sehr positiv für mich. Also eine steigende Aktivität des medialen Gastrocnemius, des Soleus, des Vastus medialis und des Tibialis anterior vor Bodenkontakt. Der Gastrocnemius hat hierbei sogar seine maximale Aktivität vor dem Bodenkontakt gezeigt, während der Vastus medialis und der Tibialis anterior die maximale Aktivität nach Bodenkontakt gezeigt haben, vermutlich da eher zum Ausgleichen, zum Ausbalancieren der Landung. Der Haarreflex im Soleus, also der Referenzwert und nicht der konditionierte Reflex, hat nach dem Bodenkontakt eine Verringerung von bis zu 59% im Vergleich zur Flugphase gezeigt. Auch schon Studien, die gezeigt haben, dass der Haarreflex, dieser Referenzhaarreflex, den ich verwendet habe, niedriger war nach dem Bodenkontakt als während der Flugphase. Das war für mich erstmal sehr gut. So konnte ich erstmal sehen, meine Methodik war erstmal halbwegs akkurat und konnte wirklich weiter verwendet werden. Dann hatte ich noch die drei weiteren Phasen, den ruhigen Stand, die Landephase und die Flugphase. Und die Reflexkonditionierung hat dann zu einer Hemmung und einer Verstärkung, also den erwarteten Konditionierung im ruhigen Stand, geführt. Das heißt, ich konnte erstmal hier davon ausgehen, dass das auch für mich funktioniert hat, diese Konditionierung über den Femorisnerv und über den Fibularisnerv zu verwenden. Ohne jetzt hier extrem ins Detail zu gehen, kann ich vereinfacht sagen, dass alle weiteren Ergebnisse keine statistische signifikanten Unterschiede der konditionierten Haarreflexe im Vergleich zu den Referenzhaarreflexen gezeigt haben. Weder in der Flugphase noch in der Landungsphase oder den Vergleichen dieser. Das bedeutet ebenso erstmal, dass keine präsynaptische Hemmung vorliegt. Demnach wurde meine zuvor aufgestellte Hypothese von erhöhter präsynaptischer Hemmung nach Bodenkontakt erstmal widerlegt. Also scheint der Dehnungsreflex in Landungen nicht durch die präsynaptische Hemmung beeinflusst zu sein. Hier würde ich jetzt ein bisschen weiter in den Ausblick reingehen. Und zwar finde ich persönlich dieses Ergebnis, obwohl meine Hypothese widerlegt ist, gar nicht negativ, sondern eher sehr bedeutend. Da bis jetzt eigentlich immer das Gegenteil vermutet wurde, muss hier definitiv mehr geforscht werden. Natürlich muss erstmal meine Studie bestätigt werden. Das ist jetzt erst eine Studie, die darauf hinweist. Allerdings, wenn das wirklich der Fall sein sollte und es nicht das bisher Vermutete ist, dann muss hier definitiv mehr geforscht werden, um sportunterstützende mechanische Prothesen anzufertigen oder Sportverletzungen vorzubeugen.
Vielleicht darf ich hier ganz kurz einspringen, wie wir uns denn vorstellen können, wie das den Nutzen in der Entwicklung von Prothesen denn...
Ja, es kommt jetzt natürlich immer darauf an, von welcher Art von Prothesen wir reden. Wenn wir von Prothesen reden, die angeglichen an die Person sind, die integriert sind in das menschliche System und nicht an rigide Prothesen, also man kennt das ja aus dem Sport, haben wir die, die sich biegen und wieder Energie abgeben. Wir haben aber auch ganz häufig im Alltag die Prothesen, die mehr oder weniger ein Stock sind. Zumindest jetzt für die Beine erstmal gesehen. Und es gibt inzwischen einige Prothesen, die sind mechanisch, das heißt, die geben Energie ab. Es gibt sogar von dem Dr. Herr aus dem MIT eine Studie zu einer Prothese, die sie entworfen haben, bei der die Energie, die abgegeben wird, dieselbe Energie ist, die auch abgegeben wird, wenn wir mit einem normalen Bein gehen. Das heißt, wenn wir uns eine normale, unverletzte Person ansehen und eine Person ansehen mit einem amputierten Bein, der diese Prothese verwendet, dann ist hier sowohl die Ganggeschwindigkeit als auch die Energie die exakt selbe. Und nur anhand der Werte könnten wir nicht sagen, wer jetzt amputiert wurde, wer nicht.
Okay.
Und weiter geht das Ganze dann noch damit, dass wir das an unsere Nerven anschließen können, dass wir auch ein Feedback wieder bekommen und sehen können, wie wir damit umgehen können. Dafür müssen wir natürlich erstmal wissen, wie genau unsere Nerven überhaupt die Bewegung kontrollieren. Wir haben momentan einige Prothesen, die für den Gang gut sind. Es gibt sogar die ein oder andere für diverse Sportausübungen, zum Beispiel das Klettern gibt es jetzt eine. Allerdings viel in Richtung Springen und Laufen und Hüpfen gibt es da jetzt nicht, außer die typischen, die wir aus dem Sport vom Weitsprung zum Beispiel kennen, die aber nicht nochmal über zusätzliche mechanische und elektrische Komponenten verfügen.
Okay, und hier, was mich jetzt auch noch interessiert, ist, du hast ja einen Referenzwert genutzt. Und wenn man den jetzt, und du hast ja praktisch keine signifikanten Unterschiede dahingehend zum Referenzwert gefunden. Was wäre, wenn man den jetzt, kann man den nochmal anders bewerten oder einen anderen Referenzwert nehmen? Das wäre dann auch spannend, ob es dann da Unterschiede gäbe, wenn man eine Studie jetzt nochmal durchführt, entweder das A zu testen, wie du es gemacht hast, um zu gucken, ob das sich so bestätigen lässt, oder ob dann vielleicht in der zweiten Variante irgendwie eine andere Referenz genutzt werden kann. Kannst
ja,
du was sagen?
Sehr interessante Frage. Also der Referenzwert ist ja erst einmal auf das Individuum festgelegt. Allerdings geht das jetzt sehr tief in die Methodik von meiner Studie rein. Und zwar habe ich, okay, gehen wir erstmal auf den Haareflex- und M-Wellenwert ein. Die M-Welle haben wir jetzt so noch nicht drüber gesprochen. Die M-Welle ist quasi etwas, was mit auftaucht, wenn die Nerven mit stimuliert werden. Wir haben den Haareflex nach ungefähr 30 bis 40 Millisekunden nach Stimulation und nach ungefähr 10 Millisekunden nach der Stimulation kommt es zu einer M-Welle. Die zeigt die Erregbarkeit des Muskels selber an. Der Haareflex ist sehr variabel. Die M-Welle ist sehr gleichbleibend, vor allem wenn wir jetzt hier die maximale M-Welle nehmen. Die maximale M-Welle stellt dann die maximale Erregbarkeit des Muskels dar. Das heißt, wir können am besten immer Sachen mit der maximalen M-Welle vergleichen oder normalisieren zu der maximalen M-Welle. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich 50% des maximalen Haareflexes als den Zielwert genommen habe. Das heißt, ich habe versucht, bei jedem meiner Teilnehmer 50% des maximalen Haareflexes zu finden. Das heißt, die Stimulationsintensität zu finden, die bei den Teilnehmern 50% der maximalen Haarwelle auslöst. Sowohl im Stand, als auch in der Flug- als auch in der Landephase. Das ändert sich immer ganz leicht. Das war ein Problem, weshalb ich auch alles einzeln testen musste und das Ganze so lange gedauert hat und es so viele Stimulationen gab. Man kann das Ganze auch noch anders machen, indem man nicht 50% des maximalen Haareflexes nimmt, sondern indem man den Haareflex, den man nutzt, immer mit einer ungefähr gleichbleibenden M-Welle vergleicht. Da immer die Normalisierung zu zum Beispiel 10% der maximalen M-Welle nimmt. Das heißt, man guckt, dass man 10% der maximalen M-Welle erregt bekommt mit der Stimulationsform und guckt dann, wie der Haareflex bei dieser Intensität aussieht. So könnte das auch noch verglichen werden.
Und das ist dann praktisch auch was, was in anderen Studien mitunter so gemacht wird?
Genau, also mitunter wird da so gearbeitet. Es ergibt auch in vielen Punkten sehr viel Sinn. Ich habe mich im Endeffekt dagegen entschieden, weil einige Teilnehmer zum Beispiel keine M-Welle zeigen, wenn H total hoch ist, oder andersrum, nur eine sehr hohe M-Welle, aber kein H zeigen. Und es war leichter, tatsächlich für jeden 50% des H-Reflexes zu finden, als immer gleichbleibende M-Wellen zu finden. Das ist einer der Gründe dafür. Anderer Grund dafür ist, dass mein H-Reflex also der hat einen aufsteigenden und einen absteigenden Anteil. Das heißt, ich stimuliere höher, dann nimmt der H-Reflex zu, immer höher, immer höher, immer höher. Und irgendwann mit zunehmender Stimulationsintensität geht der H-Reflex wieder nach unten. Das liegt daran, dass er kollidiert mit anderen Anteilen der Stimulation. Erstmal jetzt unwichtig hier. Wichtig ist, dass der ansteigende Anteil eigentlich der ist, der mich hier interessiert. Der absteigende nicht. Das heißt, wenn ich jetzt eine festbleibende M-Welle teste, dann habe ich bei manchen der Teilnehmern das auf der ansteigenden Welle, auf dem ansteigenden Teil des H-Reflexes. Bei manchen Teilnehmern habe ich das Maximum, bei anderen habe ich den absteigenden Teil. Bei ganz anderen Teilnehmern habe ich eventuell gar keinen H-Reflex. Das war für mich, wenn ich durch die Studienlage geguckt habe, dann war es meistens so, dass die dann sagen, wir haben hier eine Range von 3-30% der M-Welle getestet und in dem Bereich konnten wir die miteinander vergleichen. Das war eine riesige Range. Ob das jetzt wirklich vergleichbar ist, ist das super schwierig zu sehen. Ob meins super vergleichbar ist, ist auch sehr schwierig zu sehen. Ich denke, das muss nochmal separat diskutiert werden. Ich habe da auch einen ziemlich großen Teil meiner Thesis zu abgehandelt. Aber ich und meine Supervisor sind erstmal der Meinung, dass das vergleichbar war. Ob es das wirklich sein wird, kommt wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch raus.
Ja, und wenn man jetzt, was mich jetzt auch interessieren würde, wäre, ob es da trotz allem so eine Korrelation oder einen Zusammenhang gibt dann zwischen der M-Welle und dem H-Reflex. Sind die dann trotzdem, wie kann man sich die vorstellen, dass sie sich gegenseitig beeinflussen?
Also wenn du einen peripheren Nerv stimulierst, zum Beispiel jetzt den Tibialisnerv für den Soleus, dann stimulierst eigentlich immer beide Teile, den afferenten, den aufsteigenden Teil des Nervs und den efferenten, den absteigenden Teil des Nervs. Dadurch, dass du beide stimulierst, hast du einmal den H-Reflex, der aufsteigend zum Rückenmark geht, und die M-Welle, die direkt runter zum Muskel geht. Deswegen braucht der H-Reflex ungefähr die 30, 35 Millisekunden und die M-Welle nur ihre 10 Millisekunden, weil die direkt schon auf dem efferenten, dem absteigenden Teil ist. Allerdings von diesem Stimulationspunkt aus geht der Reiz in beide Richtungen, auf beiden Seiten. Das bedeutet, ich habe auf der Afferenz, auf dem aufsteigenden Teil zum Rückenmark, einen Teil, der nach oben geht zum Rückenmark und einen Teil, der nach unten geht zu den Muskelspindeln. Und ich habe auf dem efferenten Teil ein Teil der Stimulation, der nach unten zum Muskel geht, zur M-Welle wird, und ein Teil, der nach oben geht und zum Rückenmark geht. Und diese Teile des Aufsteigenden auf der Afferenz und des Aufsteigenden auf der Efferenz, die kollidieren irgendwann. Und wenn die Stimulationsintensität sehr hoch wird, dann schaltet irgendwann der aufsteigende efferenten Teil, der die M-Welle auslöst, schaltet den aus, der eigentlich zum H-Reflex werden soll. Deswegen wird dann irgendwann der H-Reflex kleiner.
Okay.
Ich hoffe, das beantwortet das halbwegs. Also es hilft definitiv, sich mal H-Reflex und M-Wellen Kurven anzeigen zu lassen im Internet. Dann versteht man vielleicht immer so ein bisschen besser, was gemeint ist. Auf jeden Fall ist der H-Reflex, wird mit ansteigender Stimulationsintensität erstmal höher und geht dann wieder runter nach einem Maximum. Und die M-Welle geht einfach nur immer weiter nach oben, bis sie ein Plateau erreicht.
Und wäre es dann auch interessant, diese Kollidierung, oder ich sag mal, kann man Kollision sagen, zwischen M-Welle und H-Reflex, das irgendwie auch zu messen, den Punkt, an dem sie sich praktisch überschneiden?
Das ist sehr schwierig, weil ab welchem Punkt die kollidieren immer, von Anfang an schon. Nur am Anfang ist die Intensität so gering, dass es nicht zu einer großen Kollision kommt, der H-Reflex sehr groß rauskommt dabei. Und irgendwann ist die Intensität so hoch, dass die Kollision dazu führt, dass der Haarreflex quasi ausgeschaltet ist.
Okay, gut, dann würde es dir an der Stelle eher weniger Sinn machen. Aber erstmal vielen Dank für die ganzen Infos. Hast du denn noch etwas zu deinen Ergebnissen?
Ich glaube tatsächlich ein bisschen noch was zum Ausblick in die Richtung, wenn das interessant ist. Ja?
Dann geh doch gerne noch auf den Ausblick ein, was das denn jetzt tatsächlich alles bedeutet.
Ja, erstmal war ich gerade noch dabei, dass ja das ganze Ergebnis für mich sehr bedeutend ist. Und ich denke, dass wir da dann noch mehr forschen müssen. Das ist natürlich jetzt alles erstmal eine Nervenbahn, die ich untersucht habe. Das Gehirn steuert ja und beeinflusst ja nochmal wesentlich mehr Nervenbahnen als nur diese eine oder zwei, die dann noch zum Muskel selber geht. Klar, es war jetzt erstmal die wahrscheinlichste laut der Literatur, weshalb ich sie auch ausgesucht habe. Aber basierend auf diesem Ergebnis müssten tatsächlich dann die anderen neuronalen Nervenbahnen, die zum Dehnungsreflex führen und diesen hemmen könnten, nochmal genauer untersucht werden und auch tatsächlich spezifisch untersucht werden. Bis jetzt wurde das häufig über Vergleiche ausgeschlossen oder indirekt ausgeschlossen. Die aktuelle Literatur kann da nur bedingt weiterhelfen. Es gibt ein paar Hinweise darauf, dass die rekurrente Hemmung, also die Hemmung des Muskels durch die eigene Aktivität, da zutreffend sein könnte, da diese während exzentrischer Belastung, wie sie halt auch im Soleusmuskel stattfindet während der Landung, zunimmt. Allerdings ist es weiterhin, glaube ich, sehr wichtig zu sehen, dass die supraspinale Kontrolle der Reflexmechanismen von hoher Wichtigkeit ist. Also das Gehirn ist definitiv das, was sich jetzt auch hier herausgestellt hat, was das kontrollieren könnte, was da den höchsten Einfluss hat, auch wenn das immer über Umwege auf weitere Nervenbahnen ist. Demnach könnten hier weitere Vorgehen genannt werden, mit denen das dann untersucht werden könnte. Es ist immer noch unklar, ob das Gehirn das wirklich ist, deswegen bin ich da so ein bisschen könnte, wäre, hätte.
Ja.
Das wurde auch noch nicht direkt untersucht. Und es gibt auch noch diverse Möglichkeiten, wie man direkt den Einfluss der supraspinalen Zentren des Motorkortex des Gehirns testen könnte.
Und kannst du uns auch praktisch mitteilen, wie der Weg aussehen würde, das noch weiterhin zu testen?
Ja, tatsächlich, wie bereits am Anfang, glaube ich, erwähnt, hatte ich ja auch mal so ein bisschen was anderes vor am Anfang. Und zwar sendet das Gehirn ja vermutlich kurz vor dem Bodenkontakt ein Signal zum Soleusmuskel, welches dann zeigen soll, dass der Dehnungsreflex unterdrückt werden soll. So wird es aktuell vermutet. Und aktuell habe ich dann den exakten von der Literatur vermuteten Weg getestet, welcher ebenfalls vom Gehirn beeinflusst wird. Es ist allerdings nicht so ganz klar, inwiefern das Gehirn darauf überhaupt einen Einfluss hat. Und um das zu testen, kann man eine Gehirnstimulation, eine sogenannte Transcranial Magnetic Stimulation verwenden oder auch der TMS. Mit einer zeitlich akkuraten Stimulation des Anteils des Gehirns, welches für den Soleus zuständig ist, könnte dann hier das Signal vom Gehirn zum Muskel kurzzeitig, so ungefähr 100 Millisekunden lang, unterdrückt werden. In dieser Zeit sollte also der Dehnungsreflex nicht unterdrückt sein in der Landung. Wenn jetzt innerhalb dieser 100 Millisekunden der Bodenkontakt des Niedersprungs stattfindet und der Haarreflex getestet wird, sollte hier die Reaktion dessen nicht unterdrückt sein. Das wäre meiner Meinung nach immer noch eine sehr elegante Methode, das Ganze zu testen. Und auch habe ich diese Methodik eine Zeit lang verfolgt. Und ich würde es auch gerne in Zukunft weiter verfolgen. Allerdings bin ich in Frankreich da erstmal auf situativ unlösbare technische Probleme gestoßen.
Ja, das zeigt sich ja dann auch meist, ich sag mal, im Versuchsaufbau, in der Durchführung, dass man dann an manchen Stellen vielleicht doch etwas dann anders machen muss und da nochmal irgendwie dann schauen muss, dass das dann trotzdem realisierbar bleibt. Auf jeden Fall sehr spannend.
Ja.
Ja, Kevin Zota, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Wir fassen zusammen, dass die vorliegende Studie die erste war, die den Einfluss der präsynaptischen Hemmung auf die verringerte Erregbarkeit des Haarreflexes während der Landung untersuchte. Und vielleicht kannst du auch noch mal in prägnanten Sätzen weiter zusammenfassen, was du uns jetzt alles erklärt hast.
Ja, im Gegensatz zu früheren Hypothesen wurde dann in meiner Studie kein Beitrag der präsynaptischen Hemmung beobachtet, was weitere Untersuchungen erforderlich machen würde. Diese Ergebnisse gehen natürlich nicht auf einen möglich zugrunde liegenden Einfluss der supraspinalen Zentren des Gehirns ein, sondern betonen meiner Meinung nach nochmals die Annahme des Einflusses auf separate spinale Nervenbahnen während der Landung. Das könnte weiterhelfen, die motorische Kontrolle von Sprüngen und Landungen in Zukunft besser zu verstehen und somit eventuelle Sportverletzungen vorzubeugen oder auch, wie erwähnt, die Konstruktion von Prothesen für den Sportalltag voranzutreiben.
Sehr spannend. Und ja, zum Schluss, für alle, die das Thema interessiert, möchte ich die von Kevin Sota empfohlenen Literaturhinweise mal erwähnen. Zum einen wäre das das aktuellste Paper mit einer Studie des Soleus Haarreflexe Niedersprunglandungen von Lyle und Kolleginnen aus dem Jahr 2022 mit dem Titel Soleus Hoffman Reflex Modulation during a Double Leg Drop Landing Task. Und weiterhin, wen Schaltkreise der Wirbelsäule im Allgemeinen interessieren, kommt hier mit dem Buch von Giraud Desseigny zu The Circuitry of Human Spinal Cord, Its Role in Motor Control and Movement Disorders, welches 2005 veröffentlicht wurde auf seine oder ihre Kosten. Kevin, möchtest du noch etwas hinzufügen?
Ich glaube, ich habe genug deiner und eurer Zeit beansprucht. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, dann bedanke ich mich erstmal auch für die Aufmerksamkeit der ZuhörerInnen und vielen Dank an dich, Kevin, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns dein Forschungsthema vorzustellen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Hinweis. Denjenigen, die uns nun schon länger begleiten, wird unser neues Intro aufgefallen sein. Dabei handelt es sich um das Stück Overture to a New Age von Jan Dehaan. Es wurde vom Symphonischen Blasorchester des Collegium Musicum der Goethe-Universität unter Leitung von Lisa Bodem eingespielt. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle daran Beteiligten für die Unterstützung. We want you. Wenn ihr auch spannende Aspekte zum Thema Sport und oder Gesundheit beitragen könnt, dann könnt ihr eine Bewerbung über das Kontaktformular auf unserer Website des Zentrums für Hochschulsport oder per Mail an info@hochschulsport.uni-frankfurt.de senden. Darüber hinaus freuen wir uns, wenn ihr den Podcast in eurem Umfeld weiterverbreitet. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.